Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 18. August, mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Ja, und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Das Buch Esther, Kapitel 1 bis 3. Das Festmahl des Königs. Folgendes ereignete sich in den Tagen von König Ahasveros. Ahasveros herrschte über 127 Provinzen, die von Indien bis nach Kusch reichten. Damals regierte er von der Burg Susa aus. Im dritten Jahr seiner Herrschaft gab er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Beamten, für die Befehlshaber der Heere Mediens und Persiens, für die Adligen und die Provinzverwalter. Das Fest dauerte 6 Monate und war eine zur Schaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreiches und dessen unerhörter Pracht und Größe. Als diese Zeit vorüber war, gab der König ein Festmahl für alle Bewohner der Burg Susa, vom höchsten bis zum niedrigsten. Das Bankett dauerte 7 Tage und wurde im Garten des königlichen Palastes veranstaltet. Der Garten war mit kunstvoll gewobenen weißen und blauen Leinenvorhängen geschmückt, die mit Byssus und Purpurbändern und mit silbernen Ringen an Marmorsäulen befestigt waren. Auf dem aus Porphyr, Marmor, Perlmutt und anderen kostbaren Steinen zusammengesetzten Mosaikboden standen goldene und silberne Sessel. Die Getränke wurden in goldenen Bechern gereicht, von denen keiner dem anderen glich, und der Wein aus dem königlichen Weinkeller floss in Strömen, wie der König es befohlen hatte. Der König hatte angeordnet, dass das Trinken zwanglos geschehen sollte. Er hatte seine Diener angewiesen, jedem nach Wunsch aufzutragen. Königin Vashti gab zur gleichen Zeit ein Festmahl für die Frauen des Hofstaates von König Ahasveros. Königin Vashti wird verstoßen. Am 7. Tag des Festes, als König Ahasveros schon vom vielen Wein in heiterer Stimmung war, befahl er Mehuman, Biseta, Harbona, Bigta, Abagta, Seta und Karkas, den 7 Eunuchen, die ihn bedienten, Königin Vashti zu ihm zu holen. Sie sollte ihre Königskrone tragen, um den Burgbewohnern und Fürsten ihre Schönheit vorzuführen, denn sie war eine sehr hübsche Frau. Doch als die Eunuchen Königin Vashti den Befehl des Königs überbrachten, weigerte sie sich zu kommen. Das erboste den König und sein Gesicht rötete sich vor Zorn. Er besprach sich mit seinen Beratern, die sich in Rechtsfragen auskannten, denn derartige Angelegenheiten des Königs wurden von der Gesamtheit der Gesetzes- und Rechtsgelehrten behandelt. Seine engsten Berater waren Karschena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memchuan. Sie waren die 7 Fürsten Mediens und Persiens, die Zutritt zum König und die höchste Stellung im Königreich innehatten. »Was muss nach dem Gesetz mit Königin Vashti geschehen?«, fragte der König. »Sie widersetzte sich meinem Befehl, der ihr durch die Eunuchen überbracht worden war.« Memuchan antwortete dem König und den Fürsten: Königin Vashti hat sich nicht nur gegen den König, sondern auch gegen alle Fürsten und Bürger in allen Provinzen des Königs Ahasveros verfehlt. Wenn das Verhalten der Königin bekannt wird, werden die Frauen überall anfangen, die Achtung vor ihren Männern zu verlieren. Sie werden sagen: König Ahasveros hat Königin Vashti befohlen, zu ihm zu kommen, aber sie kam nicht. Noch heute werden die Frauen der Fürsten im ganzen medisch-persischen Reich, die von der Weigerung der Königin hören, mit ihren Männern darüber sprechen. Die Folgen werden Geringschätzung und großer Ärger sein. Wenn es Ihrer Majestät gefällt, schlagen wir vor, dass Sie ein Dekret erlassen und ein schriftliches Gesetz der Perser und Meder anordnen, das nicht aufgehoben werden darf. Dieses Gesetz soll Königin Vashti für immer aus der königlichen Gegenwart verbannen und festlegen, dass ihre Königswürde einer anderen gegeben wird, die würdiger ist als sie. Wenn dieser königliche Erlass im ganzen riesigen Reich veröffentlicht wird, werden die Ehemänner überall, ganz gleich welchen Ranges, von ihren Frauen mit dem gebührenden Respekt behandelt werden. Der König und die Fürsten hielten diesen Rat für vernünftig und der König tat, was Memuchan ihm vorgeschlagen hatte. Er sandte Briefe in alle Provinzen seines Reiches, die in der jeweiligen Landessprache und Schrift verfasst waren, um bekannt zu geben, dass jedermann Herr in seinem Haus sein und dort nur in seiner Sprache gesprochen werden solle. Esther wird Königin. Doch nachdem Ahasveros Zorn verraucht war, fing der König an, über Vashti und das, was sie getan hatte, und über seinen Erlass nachzugrübeln. Deshalb schlugen seine Diener Folgendes vor: Man möge im ganzen Reich nach schönen Jungfrauen für den König Ausschau halten. Der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, die alle schönen Jungfrauen in den Harem der Burg Susa bringen sollen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht über diese Jungfrauen hat, soll dafür sorgen, dass sie Kosmetika erhalten und ihre Schönheit pflegen. Danach soll die junge Frau, die dem König am besten gefällt, an Vashtis Stelle Königin werden. Dieser Rat gefiel dem König und er setzte ihn in die Tat um. Nun lebte in der Burg Susa ein Jude namens Mordechai, ein Sohn Jairs vom Stamm Benjamin, der ein Nachkomme von Kisch und Shimi war. Seine Familie war zusammen mit König Jechonja von Juda und vielen anderen Israeliten vom babylonischen König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt worden. Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassah, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie eine eigene Tochter auf. Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa unter der Aufsicht von Hegai versammelt wurden, wurde auch Esther an den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächters Hegai gegeben. Sie gefiel ihm und erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommnen. Darüber hinaus stellte er ihr 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem Palast des Königs zur Verfügung und wies ihr und ihren Dienerinnen die beste Wohnung im Harem zu. Esther hatte keine Menschen von ihrem Volk und ihrer Herkunft erzählt, denn Mordechai hatte ihr befohlen, darüber zu schweigen. Mordechai selbst ging jeden Tag am Hof des Harems vorüber, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Wenn eine junge Frau an die Reihe kam, zum König zu gehen, waren laut Vorschrift 12 Monate vergangen, denn so lange dauerte die Schönheitspflege der Frauen. 6 Monate wurden sie mit Myrrenbalsam massiert und danach 6 Monate mit besonderem Balsamölen und Cremes für Frauen. Wenn die Zeit gekommen war, dass das Mädchen zum König gehen sollte, durfte sie sich wünschen, was sie aus dem Harem in den Palast des Königs mitnehmen wollte. Es wurde ihr alles gegeben. Am Abend ging sie dann zum König hinein und am nächsten Morgen dann in den zweiten Harem, wo die Nebenfrauen des Königs wohnten. Dort stand sie unter der Aufsicht von Shaashgaz, einem anderen Eunuchen des Königs. Niemals ging sie wieder zum König, es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und er ließ sie bei ihrem Namen rufen. Als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Esther wurde im 10. Monat, dem Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft zu König Ahasveros in den königlichen Palast gebracht. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen, deshalb setzte Ahasveros ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Danach gab er Esther zu Ehren ein Festmahl für alle seine Fürsten und Diener. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und ließ seine Untertanen großzügig beschenken. Mordechais Treue zum König. In der Zeit, als die jungen Frauen versammelt wurden und Mordechai Palastbeamter wurde, verschwieg Esther ihre Volkszugehörigkeit und Herkunft, wie Mordechai es ihr befohlen hatte. Sie befolgte Mordechais Befehl genauso, wie sie es getan hatte, als sie noch von ihm erzogen wurde. Eines Tages, als Mordechai im Palast Dienst tat, ärgerten sich zwei der Eunuchen des Königs, Bigtan und Teresch, die Wachen an der Tür zu den Privatgemächern des Königs waren, über König Ahasveros und schmiedeten einen Mordkomplott gegen ihn. Doch die Sache kam Mordechai zu Ohren und er sagte es Königin Esther. Diese erzählte dem König davon und sagte ihm auch, dass Mordechai sie über die Verschwörung unterrichtet hatte. Als man Nachforschungen anstellte und sich Mordechais Bericht als wahr erwies, wurden die beiden Männer an Galgen gehängt. Der ganze Vorfall wurde im Buch der Geschichte von König Ahasveros Herrschaft aufgezeichnet. Hamans Verschwörung gegen die Juden. Einige Zeit später erhöhte König Ahasveros Haman, den Sohn von Hammedata, den Agagita. Er beförderte ihn und unterstellte ihm alle seine Mitfürsten. Alle Mitarbeiter der königlichen Verwaltung mussten sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. So hatte es der König befohlen. Mordechai aber wollte sich weder vor ihm verneigen, noch sich vor ihm auf die Knie werfen. Die Mitarbeiter der königlichen Verwaltung fragten Mordechai: »Warum missachtest du das Gebot des Königs?« Tag für Tag redeten sie ihm zu, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandten sie sich an Haman selbst, um zu sehen, ob Mordechais Verhalten akzeptiert würde, denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasveros als Volk Mordechais zu vernichten. So ließ er im ersten Monat, dem Monat Nisan, im 12. Jahr der Herrschaft von König Ahasveros, Tage- und monatsweise Lose, die sogenannten Purim, werfen. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, den Monat Adar. Darauf sagte Haman zum König Ahasveros: »Es gibt ein Volk, das zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Reiches lebt. Das Gesetz dieses Volkes unterscheidet sich vom Gesetz aller anderen Völker und seine Angehörigen halten sich nicht einmal an die Gesetze ihrer Majestät. Deshalb liegt es nicht im Interesse ihrer Majestät, sie unbehelligt zu lassen. Wenn es ihrer Majestät genehm ist, so erlassen sie ein Dekret, sie zu vernichten. Im Gegenzug gebe ich den Schatzmeistern 10.000 Talente Silber, die sie in die königliche Schatzkammer bringen sollen.« Der König zog seinen Siegelring vom Finger und reichte ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagita, dem Feind der Juden. »Behalte das Geld«, sagte der König zu Haman, »und dieses Volk, mach mit ihm, was du willst.« Am 13. Tag des ersten Monats wurden die Schreiber des Königs zusammengerufen. Haman diktierte ihnen ein Schreiben an die Satrapen des Königs, die Statthalter der einzelnen Provinzen und die Fürsten der verschiedenen Völker. Es wurde in der jeweiligen Landessprache und Schrift geschrieben. Die Briefe wurden im Namen des Königs Ahasveros verfasst und mit seinem Ring besiegelt. Dann wurden die Schriftstücke von Boten in alle Provinzen des Reiches gebracht. Alle Juden, Junge und Alte, auch Frauen und Kinder, sollten an einem einzigen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, dem Monat Adar, vernichtet, umgebracht und ausgerottet und ihr Besitz geplündert werden. In allen Provinzen sollte eine Abschrift dieses Erlasses als königliche Anordnung veröffentlicht und allen Völkern bekannt gemacht werden, damit sie an dem festgesetzten Tag bereit seien. Auf Befehl des Königs zogen die schnellsten Kuriere hinaus und auch in der Burg Susa wurde das Dekret verkündet. Dann setzten sich der König und Haman nieder, um ein Gelage abzuhalten. In der Stadt Susa aber herrschte Bestürzung. Erster Korinther, Kapitel 16. Die Sammlung für Jerusalem. Nun zu dem Geld, das ihr für die Gemeinde in Jerusalem sammelt. Haltet euch dabei an die Anweisungen, die ich auch den Gemeinden in Galatien erteilt habe. An jedem Tag des Herrn soll jeder von euch so viel Geld beiseite legen, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung aufbewahren. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles auf einmal einzusammeln. Wenn ich komme, werde ich Abgesandte, die ihr selbst auswählt, mit Empfehlungsschreiben ausstatten und sie werden eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, können wir den Weg miteinander machen. Letzte Anweisungen. Ich werde euch besuchen, wenn ich in Mazedonien gewesen bin, denn ich habe vor, durch Mazedonien zu reisen. Eine Weile werde ich bei euch bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach könnt ihr mich dann zu meinem nächsten Ziel begleiten. Diesmal will ich nicht nur einen kurzen Abstecher zu euch machen und dann gleich weiterziehen. Ich möchte kommen und eine Zeit lang bleiben, wenn der Herr es mir erlaubt. Vorerst bleibe ich allerdings bis zum Pfingstfest in Ephesus, denn hier bieten sich mir große Möglichkeiten für die Arbeit und viele Menschen fühlen sich von der Botschaft angesprochen. Es gibt allerdings auch viel Widerstand. Wenn Timotheus kommt, seht zu, dass er ohne Angst bei euch sein kann, denn er arbeitet wie ich für den Herrn. Niemand soll ihn geringschätzen. Und lasst ihn in Frieden zu mir zurückkommen. Ich freue mich schon, ihn bald wiederzusehen, zusammen mit den anderen Gläubigen. Nun zu unserem Bruder Apollos. Ich habe ihn mehrmals gebeten, euch mit den anderen Gläubigen zu besuchen, aber er wollte jetzt nicht kommen. Er wird euch später besuchen, wenn der Zeitpunkt günstiger ist. Seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ihr wisst, dass Stephanas und alle in seinem Haus die ersten waren, die in Griechenland gläubig wurden. Sie widmen ihr ganzes Leben dem Dienst für die anderen Gläubigen. Ich bitte euch inständig, liebe Brüder, ihnen und auch anderen Mitarbeitern, die sich mit solcher Hingabe einsetzen, mit großer Achtung zu begegnen. Ich bin froh, dass Stephanus, Fortunatus und Achaikus gekommen sind. Sie haben euch ersetzt, da ihr mich hier nicht unterstützen könnt. Sie sind eine große Ermutigung für mich, wie sie es aber auch für euch waren. Deshalb gebührt ihnen eure Wertschätzung. Abschließende Grüße. Die Gemeinden hier aus der Provinz Asien lassen euch von Herzen im Herrn grüßen, wie auch Aquila und Priska und alle anderen, die sich als Gemeinde in ihrem Haus versammeln. Die anderen Gläubigen hier haben mich gebeten, euch von ihnen zu grüßen. Grüßt einander in Liebe. Hier ist mein Gruß, den ich, Paulus, eigenhändig geschrieben habe. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Unser Herr komme bald. Die Gnade von Jesus, dem Herrn, soll mit euch sein. Euch allen gehört meine Liebe in Christus Jesus. Psalm 35, Verse 18 bis 28. Dann will ich dir vor der ganzen Gemeinde danken und dich vor dem ganzen Volk loben. Lass nicht zu, dass meine Feinde sich über mein Unglück freuen und dass die, die mich ohne Grund hassen, schadenfroh über mich lachen. Sie stiften nicht Frieden und Unschuldige verleumden sie. Sie schreien, als hätten sie mich Böses tun sehen. Haha, da haben wir es. Herr, du weißt es, schweige nicht länger dazu, Herr, verlass mich nicht. Greif doch endlich ein und nimm dich meiner an, mein Gott und Herr. Herr, mein Gott, sprich mich frei von jeder Schuld nach deiner Gerechtigkeit. Dann können meine Feinde nicht länger über mich lachen. Sie sollen niemals sagen dürfen, wir haben erreicht, was wir wollten, wir haben ihn vernichtet. Mögen die, die sich über meine Not freuen, bloßgestellt und verstoßen werden. Mögen die, die jetzt über mich triumphieren, in Scham und Schande versinken. Denen aber, die zu mir hielten, schenke Freude, damit sie wieder sagen, groß ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt. Dann will ich allen Menschen von deiner Gerechtigkeit und Güte erzählen und dich den ganzen Tag loben. Sprüche, Kapitel 21, die Verse 19 und 20. Es ist besser, allein in der Wüste zu leben, als sein Leben mit einer verärgerten und nörgelnden Frau zu verbringen. Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich alles wieder. Das war die Bibellese für den heutigen Tag. Für heute wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.